Gottesdienst haben mit Raum für Segnungen, möchte ich auf die technischen Details eher verzichten und mich auf das geistliche Übertragene konzentrieren. Ihr könnt gerne mal im Internet bei Tante Google mal nachfragen, wie das mit Brunnenbau früher war, vor 4000 Jahren. Segnungsgottesdienst. Ja, wir sind eingeladen zum Segen. Aber was ist Segen? Wenn es uns gut geht, wenn alles läuft, dann merken wir nicht, dass wir vom Segen leben. Jetzt, wenn Situationen eintreten, wo wir Mangel haben, wo wir innehalten müssen, wo wir in Probleme geraten, da merken wir, dass wir Segen brauchen. Und das ist eine Erfahrung, die auch der Mann gemacht hat, vor dem ich heute Morgen gerne predigen möchte. Es gibt viele Beispielgeschichten der Bibel, und wer etwas über Segen erfahren will, dem seien die biblischen Gestalten zum Nachlesen empfohlen. Besonders hat mich da eine Person fasziniert. Es gibt da den Erzvater Abraham, von dem kapitelweise von seinen Erfahrungen berichtet, von seinen Wegen, von dem, was er mit Gott erlebt hat und was Gott zu ihm gesagt hat. Wir kennen die Lebensgeschichte von Isaak weniger, seinem Sohn. Dafür besser die Geschichte von Jakob, der später Israel wurde. Das Leben Jakobs mit all den Wanderungen und den Irrungen und Wirrungen. Das Leben Isaaks scheint ein wenig zwischen diesen beiden großen Lebensgeschichten eingeengt zu sein. Und wir erfahren nicht so sehr viel über ihn. Es ist eher eine unscheinbare Geschichte. Aber darum kann ich mich wahrscheinlich mit ihm noch am ehesten identifizieren von den Erzvätern der Bibel. Es sind wenige Worte nur von ihm überliefert, aber es ist sein Leben, durch das er von sich reden macht, durch sein Verhalten, das er an den Tag legt, vor dem wir im 1. Mose Kapitel 26 heute besonders hören wollen. Sein Leben kann uns auf die Spur des Segens Gottes bringen, auch in der Erwartungshaltung, wenn wir heute gekommen, um gesegnet zu werden. Das ist der erste Abschnitt. Schon die ersten Sätze lassen aufhorchen, wie wir sie hier sehen. Und Isaak säte in dem Land und erntete in demselben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Ja, das war damals ein Ausweis von gesegnet sein, wenn es reiche Ernten gab. Nun, dass dieser Zusammenhang heute auch noch gilt, das merken wir vielleicht auch in diesen Tagen und Wochen, wo wir gewisse Ernteeinbußen haben, die sich bei seinen Grenzen halten, aber doch zeigen, es ist auch Segen, wenn genug Korn und Getreide wächst, von dem wir leben können. Also damals war das ein Ausweis von Segen und wir hören, wie der Erzähler staunt über diese Geschichte von Isaak, wenn das in Vers 13 steht, der Mann wurde reich und er wurde immer reicher, bis er überaus reich war. Erstaunlich in einem einzigen Jahr und in den Zeiten darauf, dass er in einer derartigen Weise gesegnet war. Und er hatte genügend Mittel offensichtlich, um sich große Viehherden und eine große Schar von Dienern und Helfern zu halten, um nun sein Leben zu fristen. Und dann lesen wir, darum beneideten ihn die Philister. Ja, so ist das doch oft. Wenn es einem gut geht, wenn einer Erfolg hat, wenn einer zu Wohlstand kommt, wenn einer mehr hat als andere, dann treten die Neider auf den Plan. So war es auch hier im Falle des Lebens Isaaks. Die Neider treten auf den Plan und sie finden ein Mittel, mit dem sie ihn schaden können. Gewiss, er hatte viel Getreide, hatte gute Nahrungsmittel, Reserven, mit denen er das Vieh und seine Leute versorgen konnte. Aber er brauchte genauso auch das Wasser. Das Wasser war die Lebensader seines Segens, zugleich aber war es auch ein Flaschenhals, wie man heute so schön sagen würde, passt auch gut zum Bild. Der Flaschenhals in der Situation. Und das haben sich die Feinde Isaaks zunutze gemacht. Da lesen wir Vers 15, alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abraham, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Vielleicht kann er den Schläfer mal anstupfen, dass er auch besser mit zuhören kann. Sie hofften, ihn auf diese Weise loswerden zu können. Denn sie sagten zu ihm, geh fort von uns, du bist uns viel zu mächtig geworden. Und dann lesen wir ganz einfach, und da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Sie schienen Erfolg gehabt zu haben damit. Isaak hätte auch seine Stellung behaupten können. Er hätte zu Waffen greifen können und sein Feld behalten. Aber er tut es nicht. Er zieht einfach weiter. Er geht anscheinend den Weg des geringsten Widerstandes. Aber das täuscht. Er hat ein Ziel vor Augen, das er verfolgt. Er ist flexibel in seinem Verhalten, aber das, was er will, das hat und behält er fest im Auge. Und das lesen wir in Vers 18. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sich zur Zeit seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten. Das war sein Ziel, die Brunnen Abrahams wieder aufzugraben. Aber warum? Da habe ich mich gefragt, warum gräbt er erst die Brunnen seines Vaters Abraham wieder auf? Ich glaube, dass er würdigen will, dass Gott in der Vergangenheit seinen Vater und seine Generation gesegnet hat. Gewiss, später werden wir sehen, wird er auch eigene Brunnen graben, aber zunächst einmal will er Anschluss finden an die Segenslinie seines Vaters. Ich finde das für uns auch ganz lehrreich, denn sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unserem Gemeindeleben sollten wir immer daran denken, dass der Segen, den wir haben, nicht mit uns angefangen hat, sondern wir sind auch Gesegnete anderer gewesen in unserem Leben. Und auch unsere Gemeinde lebt von Segen anderer, die vor uns aktiv in der Gemeinde gestanden haben. Zu würdigen das, was Gott in der Vergangenheit frühere Generationen an Segen gegeben hat, ist wichtig für uns, damit wir auch unseren Weg finden und dass auch wir ein gesegnetes Leben haben. Hier zeigt sich ein Wesenszug Isaaks. Er konnte, wenn es um sein eigenen Vorteil ging, wenn es um seine Ehre ging, konnte er ausweichen und konnte nachgeben. Wenn es auch um die Segnungen Gottes in seinem Leben geht, da beweist er in diesem Kapitel eine erstaunliche Beharrlichkeit. Geduldig und ausdauernd lässt er nicht davon ab, gesegnet zu werden. Und er lässt sich von Gott dabei leiten. Das, was menschlich klug erscheinen könnte, also hier anzufangen zu kämpfen, was menschlich klug erscheinen könnte, ist bei Gott oft aber unklug und unweise. Und so sagt doch in den Sprüchen einmal der König Salomo, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und das ist das, was mich am Leben Isaaks fasziniert, der so flexibel er ist, er doch ganz, wenn es um den Segen Gottes geht, unerbittlich ist und sich nicht davon abbringen lässt. Was hat es uns zu sagen? Armin hat schon angedeutet in der Geschichte mit der Samariterin, auch in unserem Leben gibt es einen Brunnen, wo quellfrisches Wasser sprudelt. All diejenigen, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, den Heiligen Geist angenommen haben, die haben in ihrem Leben so etwas, das eine nie versiegende Quelle ist, eine Quelle der Freude, auch in schweren Zeiten, eine Quelle der Kraft, ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben, das aus diesem Brunnen quillt, das auch wir haben. Jesus hat der samaritanischen Frau damals den Weg zu diesem Segen eröffnet. Eine Frau, die erst ihren Durst in wechselnden sexuellen Beziehungen versucht hat zu stillen, wie das heutzutage ja auch üblich ist, vielfach, die bringt er auf den Geschmack nach einem anderen Wasser, dass sie ihre tiefste Sehnsucht nach Leben, nach dem sie ja strebte, zufriedenstellen konnte. Und darum hat er sich ihr offenbart und hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. und dann diese Verheißung gegeben. Im Unterschied zu dem Wasser im Brunnen sagt er dann, wie wir gehört haben, das Wasser, was ich ihm geben werde, das wird in ihm, in ihr, zu einem Brunnen des lebendigen Wassers werden. Das quillt bis ins ewige Leben hinein, aus dem bis in die Ewigkeit hinein geschöpft werden kann. Das ist der Heilige Geist, der uns innig mit Gott verbindet, der uns in eine innige Beziehung zu Gott, unserem Vater, hineinführt, der die Quelle ist, aus der wir schöpfen können, die wir immer bei uns haben, weil sie in uns ist, die uns Verbindung gibt zu diesem erfüllten, gesegneten Leben, zu dem Jesus auch uns berufen hat und mit dem er uns beschenken will. Und darum ist es kein Wunder, dass der Feind großes Interesse daran hat, dass Kinder Gottes von dieser Quelle des Lebens sich entfernen. Es liegt daran, dass diese Quellen des Lebens, dieser persönlichen Beziehung versanden und schließlich versiegen. Damit müssen wir in unserem Leben rechnen. Wie versucht denn der Teufel, den Brunnen zuzuschütten, der lebendigen Beziehung zu unserem Herrn, die unser Glück ist? Nun, es sind vielleicht alte Sünden, die irgendwann neu wieder aufbrechen in unserem Leben. Es sind neue Sünden, die in unserem Leben Raum bekommen, die den Brunnen verstopfen und die Verbindung zu Gott abtrennen. Und wir es nur mit scheinbarer Befriedigung zu tun haben, sei es Drogen, sei es Sex, Alkohol, was immer auch da sich abzeichnet, was es da gibt. Das können auch die alltäglichen Beschäftigungen des Lebens sein, des Alltags, der uns so erfüllt, dass wir keine Zeit, keine Ruhe mehr finden, wirklich aus der Quelle zu schöpfen, auf die wir doch so sehr angewiesen sind. Und es sind die Quellen, die uns heute durch die modernen Medien gegeben sind, durch das Internet, wo man auf dem Smartphone alles Mögliche sich runterladen und reinziehen kann. Hier hat es der Teufel geschafft, bis hinein, direkt in unser Leben hinein, Quellen uns anzubieten, die uns scheinbare Befriedigung geben, aber nicht wirklich, die unser Leben vergiften mit falschen Gedanken, Vorstellungen und Sünden, die unsere Fantasie kaputt machen. Es gibt also verschiedene Dinge, durch die auch heute die Brunnen zugeschüttet werden sollen, die uns eigentlich gegeben sind, um lebendige Beziehung mit ihm, der Quelle allen Lebens, zu haben. Darum geht es, zurückzugehen, dorthin, wo die Verbindung abgebrochen ist, dorthin, wo die Sünde Einbruch gemacht hat, da, wo es angefangen hat, uns von ihm zu entfernen, dorthin zurückkehren, zu den Quellen wieder zurückzukommen. Darauf kommt es dann, umzukehren. Auch im Propheten Jeremia, von dem heute Morgen ein Abschnitt vorgelesen wurde, da lesen wir in Kapitel 2, und das Herrn Wort geschah zu mir, geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Dann Vers 13, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie, machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Es ist traurig, wenn wir als Kinder Gottes aus abgestandenem Zisternenwasser leben, statt aus der direkten Verbindung zu unserem Herrn. Darum gilt es, zurückzukehren. Darum geht es erstmal, sich ihm wieder zuzuwenden, Buße tun, wieder seine Nähe zu suchen, wie es auch hier in 29 heißt. Das herausgraben, das rausschmeißen, was da dazwischen gekommen ist. Vergebung zu suchen, das unter die Vergebung zu bringen, vielleicht in einem Gespräch es festzumachen und sich neu dem Herrn hinzugeben, dass er wieder den Platz einnimmt, den er haben möchte in unserem Leben, um ganz und gar diese Quelle zu sein. Ich habe gestaunt über den Hinweis, dass Isaak, als er die Brunnen seines Vaters wieder aufgrub, ihnen sie mit denselben Namen nannte, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Ich weiß zwar nicht, wie die Brunnen damals geheißen haben, aber dass Abraham zu den Brunnen, die er grub, eine persönliche Beziehung hatte, finde ich beeindruckend. Da sehen wir, wie sehr er darauf angewiesen war. Und vielleicht auch, wie fast das Persönliche darin mitschwingt, dass er zu Gott, die Beziehung, die er zu Gott hatte. Welche Brunnen sind es, aus denen wir heute schöpfen können? Welche Namen haben sie? Die Namen dieser Brunnen, zum Beispiel Jesus. Weil er derjenige ist, der uns mit Gott in Verbindung bringt. Weil er die Schuld vergibt, uns reinigt und weil wir auch mit ihm, mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft haben können. Leben mit Jesus ganz konkret. Oder nennen wir den Brunnen Gottes Wort. Da, wo wir tiefer schöpfen können, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, zu graben, hineinzugehen, nachzuforschen, wieder neu, so eifrig und liebevoll im Wort zu lesen, wie es vielleicht in der ersten Zeit unseres Glaubens einmal gewesen ist, dass wir darum bitten, Herr, schenk mir diese Hunger, diese Freude neu nach deinem Wort als der Quelle, die ich nötig habe, daraus zu schöpfen. Die Quelle Heiliger Geist, die in uns ist, die jederzeit da ist, zum Sprudeln gebracht zu werden, darauf zu trinken, zu danken, zu loben, ihn anzubeten, das in Anspruch zu nehmen und bewusst mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Lass uns lernen, von Isaak beharrlich zu sein, auch wenn es Durchstrecken gibt, diese Brunnen unseres Lebens mit Gott wieder aufzugraben und aus ihnen ganz persönlich zu schöpfen. Zugleich aber heißt es auch für uns, damit komme ich zum Schluss, vorwärts zu neuen Segnungen. Wir lesen es ja in Vers 19, auch ruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Also sie haben weitergegraben, sie haben sich dann nicht zufrieden gegeben mit dem, was bisher da war. Sie haben neue Brunnen gegraben im Tal und das ist ja auch dann von den Feinden beobachtet worden. Und wieder lesen wir, dass sie wiederkamen, sich stritten um die Brunnen. Wieder zog Isaak weiter, noch einmal gab Streit, wieder zieht er weiter, wieder dieses flexibel reagieren und doch sein Ziel im Auge zu behalten, deine Kräfte nicht unnötig in der Wüste zu verpulvern, sondern die Kraft dorthin zu legen, wo sie nötig ist, nämlich Brunnenwasser zu finden, um im Frieden daraus trinken zu können. Und so haben in der Tat die Täler, auch in der Bibel, eine tiefere Bedeutung. Denn im Tal ist man dem Grundwasser ja am nächsten. Und darum sind sie auch ins Tal gegangen, um dort möglichst rasch zu dem Grundwasser zu kommen, aus dem wieder frisches Wasser heraus dann kommen würde. Tiefer zu graben. Sie haben also diese tieferen Quellen gesucht. Und die Täler als Orte, wo man neue Wasserbrunnen findet, ist ein Thema der Bibel. Im Psalm 23 betet David, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Da gibt es Wegführer im Leben, die in die Dunkelheit führen, die in die Angst führen, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll, wo die Zukunft verbaut ist. Und dann hört das gerade in dieser Situation, wo David so betet, dass er zum Du wird, denn Du bist bei mir. Dort in der Tiefe wird aus dem Er, führt mich zum Du bist bei mir. In der Tiefe offenbart sich uns auf Gott ganz neu, in einer neuen, ganz persönlichen Beziehung, die uns reich macht. Zweites Beispiel, Psalm 84, ein Psalm der Pilger nach Jerusalem, wo es heißt, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, machen sie sich dort Brunnen. Und das ist das Gleiche. Hier wird es zum Quellgrund. Dürre Täler durch die Wüste, durch die Steppe gehörten auf dem Weg aufs Ziel dazu, wie auch in unserem Leben. Dürre Täler, wo Durststrecken sind, wo Krankheit ist, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Durststrecken gehören auch mit dazu, aber dann lesen wir, dort machen sie sich Brunnen, das wird zum Quellgrund. Dort graben sie tiefer und dort entsteht die Quelle neuen Wassers. Die Not, in die sie kommen, die Pilger, und da sind wir alle auch hin und wieder einmal, sollen uns dazu bringen, nicht zu jammern und zu klagen, sondern tiefer zu graben, wieder hineinzugehen ins Wort, in die Gemeinschaft mit dem Herrn, um dort zu erleben, dass frisches Brunnenwasser quillt. Und da heißt es, und der Frühregen hüllt das Tal in Segen, dann fließt der Segen auf einmal ganz reich und beendet diese Phase der Dürre in unserem Leben. Und schließlich wird das Vertrauen Isaaks belohnt, da brach er auf, von dort auf und grub einen weiteren Brunnen. Irgendwie entstritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rehoboth und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum, das heißt das gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Lass auch du dich nicht durch Durchstrecken deines Lebens davon von dem Weg abbringen. Lassen auch wir uns nicht durch Zeiten, wo es hart ist, aufgeben, sondern halten wir fest am Vertrauen, dass Gott schon weiß, wo der Ausgang ist und dass er schon die Quellen kennt, auf die wir stoßen, wenn wir nach ihm fragen, wenn er sich uns wieder zeigt und uns neu seine Nähe schenkt, dass unser Leben den weiten Raum bekommt des Segens, den er für uns, jeden Einzelnen vorgesehen hat. Also lasst uns das vergewissern bei den Quellen, neu aufgraben, wo die Brunnen versandet sind, aber vorwärts zu neuen Segnungen zu gehen, auch in Zeiten der Not und der Dürre, damit wir den Segen erleben, den Gott für uns hat, aus dem wir schöpfen dürfen durch den Heiligen Geist. Gott gebe es, dass wir heute, wenn wir kommen, um gesegnet zu werden, dieses Wasser des Lebens für die Situation aufnehmen und annehmen und dadurch erquickt und gesegnet werden für alle Fragen, alle Nöte, alles, was uns in unserem Leben herausfordert und was uns begegnet. Welch eine Brunnenstory. Möge sie auch die Geschichte deines und meines Lebens werden. Amen. Ich darf jetzt bitten, dass die Segnungsteams kurz nach vorne kommen, damit wir euch sehen und damit wir euch segnen können. Und danach wird das Lobpreisteam dann Gott loben und den Raum geben, auch für Segnungsgebete. Aber vorher wird Manuela noch etwas sagen zum Lobpreis und zu dem Thema, dem Anliegen dieses Tages, was uns ermutigen wird.